Patient hat eine App, die er sich einfach aus den gängigen Stores auf sein Handy herunterlädt. Und er kann zum einen seine Symptome monitorieren. Das können wir in der Myasthenie ja ganz gut mit diesen standardisierten Fragebögen wie den MDADL. Kann er immer wieder seine Symptome eingeben.
Das sind meine heutigen Gäste, Sophie Lehnerer und Lea Gerischer von der Berliner Charité. Zwei Neurologinnen, die sich intensiv mit der Verbesserung der Betreuung von Patienten mit Myasthenia gravis beschäftigen. Und auf welche Weise die das tun, wollen wir heute im Podcast besprechen. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Mein Name ist Matthias Meurer, ich bin Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte und moderiere diesen Podcast zu spannenden und aktuellen Themen in der klinischen Neurologie. Digitalisierung, die Nutzung von künstlicher Intelligenz und digitalen Gesundheitsanwendungen sind heutzutage aus unserem Gesundheitssystem nicht mehr wegzudenken. Dr. Sophie Lehnerer und Dr. Lea Gerischer arbeiten als Neurologinnen im integrierten Myasthenie-Zentrum der Berliner Charité, eines der größten Zentren zur Betreuung von Myasthenie-Patienten im Bundesgebiet. Myasthenie ist ein Beispiel für eine seltene Erkrankung, für die es nicht immer einfach ist, zeit- und ortsnah einen Spezialisten zu finden und als Patient eine fachkundige Behandlung zu erhalten. Um diese Lücke zu schließen, können digitale Anwendungen hilfreich sein. Und meine beiden Gäste haben hier entscheidende Entwicklungsarbeit geleistet. Darüber möchte ich mich heute austauschen und mehr über digitale Gesundheitsanwendungen bei seltenen Erkrankungen erfahren. Ja, liebe Frau Lehnerer, liebe Frau Gerischer, schön, dass Sie heute meine Gäste sind. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, hier zu sein.
Ja, Sie sind ja beide letztlich Myasthenie-Experten von der Berliner Charité. Ist ja per Definition eher auch eine seltene Erkrankung und eine Erkrankung, wo es wahrscheinlich gut ist, man hat spezialisierte Ärzte nah um sich herum. Ich würde Sie einfach mal fragen, haben Sie da irgendwelche Defizite festgestellt in der Versorgung, wenn es um Fachärzte geht?
Genau, also das ist schon ein Problem bei so einer seltenen Erkrankung. Es gibt zwar einige Myasthenie-Zentren in Deutschland, aber die sind jetzt nicht ganz so nah beieinander. Und jetzt für Berlin, wir haben einen sehr großen Einzugsbereich. Das heißt, die Wege für die Patienten sind relativ weit teilweise, wenn sie zu uns kommen, bis sie dann einen spezialisierten Arzt haben. Und für die Myasthenie ist es schon so, dass selbst wenn man eine niedergelassene Neurologin oder einen niedergelassenen Neurologen hat, dass der nicht unbedingt sich dann mit allen Facetten der Erkrankung auskennt, das also nicht ausreicht und dann eben die Reise in ein weiter entferntes Zentrum, vielleicht aus Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern jetzt für die Charité, dann notwendig ist für einen Termin. Und die Termine sind dann auch nicht immer ad hoc zu haben. Das heißt sozusagen, die Termine passen nicht immer zu dem Beratungsbedarf des Patienten. Und dann ist halt die Frage, wie erreiche ich jetzt den Spezialisten, um meine Frage zu klären? Sei es jetzt eine Verschlechterung oder eine Frage zu Nebenwirkungen zum Beispiel.
Und da haben Sie sich, glaube ich, eine Lösung ausgedacht dazu, ne?
Ja, genau. Wir müssen mit dem Patienten enger in Kontakt stehen und auch vor allen Dingen jetzt mit den neuen Therapien, die in den letzten Jahren auf den Markt kommen, auch in den nächsten Jahren kommen werden, die ja zum Glück auch schneller und rascher wirken, ist aber auch die Rückkopplung zwischen uns und den PatientInnen schneller und vonnöten, als es eh auch bisher schon war. Ich meine, Frau Gerisch hat es ja gerade angesprochen, die haben eine Frage und der Sprechstundentermin ist aber vielleicht erst wieder in 5 Monaten. So lange können die ja häufig gar nicht warten. Das ist eine Erkrankung, die fluktuiert, die sich rasch verschlechtern kann, die auch zu lebensbedrohlichen Zuständen führt. Die brauchen uns dann häufig gleich. Und die Wege sind dann eigentlich in unserer aktuellen Versorgung dafür nicht gegeben. Ja? Die müssen uns kontaktieren und wir müssen uns ja dann auch aus der Ferne ein gutes Bild machen können. Und das können wir eben häufig nicht. Und deswegen haben wir eine digitale Plattform entwickelt, mit der wir die Patienten aus der Ferne monitorieren können und auch mit ihnen in Kontakt stehen.
Genau, und das ist diese Myalink-App, die Sie da praktisch entwickelt haben, also eine digitale Gesundheitslösung. Könnten Sie das mal so ein bisschen skizzieren, was da also letztlich angeboten wird in dieser App?
Genau, der Patient hat eine App, die er sich einfach aus den gängigen Stores auf sein Handy herunterlädt. Ja. Und er kann zum einen seine Symptome monitorieren. Das können wir in der Myasthenie ja ganz gut mit diesen standardisierten Fragebögen wie den MDADL. Kann er immer wieder seine Symptome eingeben.
Der wäre dann praktisch integriert, der MDADL.
Ganz genau.
Ist das okay, dass das der Patient selber macht? Weil es ja eigentlich so, wenn man reine Studienlehre sieht, dass man das abfragen soll, aber das ist kein Problem wahrscheinlich.
Genau, da gibt es mittlerweile Studien dazu. die das evaluiert haben, in diesem Interviewcharakter, wie Sie es beschrieben haben, oder auch durch reines Selbstausfüllen durch den Patienten, und die erzielen gleichwertig gute Ergebnisse, sodass wir uns darauf berufen und sagen, ja, das kann der Patient, Patientin selber gut ausfüllen, aber eben auch zur Lebensqualität und anderen Dingen. Und an die App können auch externe Devices angeschlossen werden, also zum Beispiel ein Wearable, das dann die Schrittzahl des Patienten täglich misst und so als Surrogatparameter für die Aktivität gilt, oder auch ein Spirometer, das ist ein kleines Gerät, was sich mit Bluetooth dann mit der App verbindet.
Also für die Patientin. Man könnte sozusagen dann Lungenfunktionsmessungen selbst dann einbringen.
Genau, genau. Also das ist genau für die Patientin, die respiratorische, pulmonäre Probleme haben, ja, von hoher Relevanz. Und wir sehen das dann in unserer Plattform. Also wir öffnen ein webbasiertes Portal, schauen uns den Patienten an und sehen diese ganzen Daten sozusagen in real time. Können die auch schön übereinanderlegen sozusagen, sehen auch seinen Medikationsplan digital, können den auch aus der Ferne anpassen, also zum Beispiel das Cortison oder Pyridostigmin verändern, dem Patienten die Veränderung empfehlen, der hat den Medikationsplan auf seinem Smartphone und wird auch an die Einnahmen erinnert.
Also das heißt, Sie haben nicht nur die Möglichkeit, jetzt die Daten abzugreifen des Patienten, sondern Sie können auch letztlich auf die App selber Anforderungen spielen. Also das heißt, wenn Sie sehen, da stimmt irgendwas medizinisch nicht, könnten Sie auch theoretisch intervenieren und Therapien anpassen, genau. Ist das richtig?
Ja, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Und ein Herzstück dieser Anwendung ist eben so ein chatbasiertes Kommunikationstool. Die PatientInnen schreiben uns, sie sollen uns nicht, da gibt es einen Disclaimer vorangestellt, in Notfallsituationen schreiben, aber wir bedienen diesen Chat werktags zwischen 9 und 17 Uhr und reagieren so auf kurzfristige Fragen und Bedarf, die die PatientInnen haben, können dann aber eben uns, wenn uns etwas geschildert wird, auch eben in die Übersicht reingehen und uns das genauer anschauen, was den Patienten und die Patientin betrifft. Und ich glaube, ein wesentlicher Aspekt ist, nicht nur wir können diese Verläufe sehen, diese Daten, die der Patient eingibt, sondern auch der Patient selbst sieht das und kann sich das zum Beispiel auch als PDF ausdrucken und jedem Arzt theoretisch mitbringen.
Okay, also so wie ich jetzt verstanden habe, die App ist gegliedert in einmal Selbstauskunft beziehungsweise auch Selbstauskunft in Richtung medizinischer Parameter, dann eben eine Chatfunktion ist auf jeden Fall drin, mit der Sie mit Patienten in Kontakt treten können. Sonst noch irgendwas? Eventuell Informationsmaterialien oder auch, also ich kenne es von MS-Apps, dass man dann auch teilweise Medikamenten, ja, Beschreibungen dann letztlich eingefügt hat, Aufklärungsbögen, Informationsmaterialien, kleine Videos, ja, die dann zum Beispiel zu Sport motivieren oder sowas. Ist das auch mit integriert in der App, oder?
Also aktuell haben wir sowas nicht integriert. Das ist aber sowas, was wir auch schon geplant haben. Das ist sicherlich was sehr Sinnvolles, dass man auch sozusagen wie so ein wie so Schulungsmaterialien für die Patienten, Informationsmaterialien bereitstellt. Was die App noch darüber hinaus hat und was ja bei der Myasthenie auch wirklich wichtig ist, ist eben diese Erinnerungsfunktion an die Medikation. Also das Pyridostigmin wird ja nun gerade mehrfach am Tag eingenommen und das kann man sich sehr schön einstellen in der App und sich daran individuell erinnern lassen.
Jetzt würde mich aber trotzdem mal interessieren, also wie kriegen Sie das denn mit? Ja, Sie haben ja tausende von Patienten da draußen, also viele laufen dann vielleicht mit so einer App rum. Wie kriegen Sie denn mit, dass da gerade jemand jetzt ein Problem hat und Ihnen was schreibt? Also wer trägt sozusagen das andere Handy in der Tasche und kriegt die Nachrichten? Oder läuft das aus dem großen Bildschirm in der Charité ein? Wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, wir haben da schon wie so einen kleinen Dienst, genauso wie man vielleicht ansonsten, also wir haben ja auch ein Funktionspostfach via E-Mail, dann gibt's halt jemanden auch, der dafür zuständig ist, entweder das zu beantworten oder so, wie jemand Telefondienst hat, so haben wir ja sozusagen auch Myalink-Dienst und diese Person muss reinschauen und die Patientenbelange beantworten. Und wenn sich Parameter auffällig verändern, dann kann man automatisierte Schwellenwerte eintragen, dass einem das sozusagen aufploppt und auf der Landingpage sozusagen die PatientInnen anzeigt. Und vielleicht auch visionär und zukunftsbildend gedacht. Wir sind zum Dreier gespannt. Unsere Kollegin Maike Stein ist gerade in den USA, um dort mit einer Forschergruppe auch mit dem Datensatz der Studie, die wir letztes Jahr mit Myalink gemacht haben, zu schauen, ob wir automatisiert mit Machine Learning Algorithmen automatisiert Verschlechterungen erkennen können, die sich auch aus komplexen Parametern und allen dann zusammengespeist erkennen können, die uns eben automatisiert vielleicht auf Verschlechterungen der PatientInnen hinweisen. Also wie gesagt, das ist aktuell noch nicht drin, aber das birgt natürlich das Potenzial.
Aber zumindest im Moment ist es so, dass da schon eine reale Person am anderen Ende sitzt und auch diese Meldungen aufnimmt. Können Sie denn mal sagen, was da so passiert so über den Tag? Also wie viele Anfragen kriegen Sie dann? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn man so ein Angebot macht, das wird dann auch natürlich genutzt. Die Patienten sind ja wahrscheinlich sehr dankbar, dass sie das haben, oder?
Genau, also die Patienten sind sehr, sehr dankbar. Für viele ist es tatsächlich so, dass sie sagen, allein die Möglichkeit, jemandem schreiben zu können, ist eine psychologische Erleichterung. Also die Möglichkeit, wenn ich eine Frage habe, kann ich schreiben, es schreiben dann nicht alle, Gott sei Dank, weil das könnten wir dann auch nicht mehr bedienen. Die Patienten schreiben wirklich, ist unsere Erfahrung, wenn sie relevante Fragen haben. Also das ist wirklich sehr gut kanalisiert. Und es ist so, dass wir das vor der App ja auch schon hatten. Das heißt, da haben die uns versucht dann anzurufen oder E-Mails geschrieben. Und das war dann halt oft sehr schlecht dokumentiert. Wer hat wann geschrieben? Wer hat wann geantwortet? All diese Probleme löst die App mit so einem Audit-Trail, dass man das immer nachvollziehen kann. Wer hat wann geschrieben? Wer hat wann geantwortet? Über den Tag, was passiert da so? Es schreiben natürlich auch mal mehrere Patienten an einem Tag. Es gibt aber auch mal einen Tag, wo keiner schreibt. Also das ist schon ein bisschen unterschiedlich. Aber es ist natürlich schon so, dass erstmal dieses Kommunikationsangebot auch eine Mehrarbeit auf unserer Seite verursacht. Aus unserer Sicht ist es aber so ein bisschen wie so eine Investition. Also wenn wir mit unseren Patienten gerade am Anfang der Erkrankung oder am Anfang von neuen Therapien sehr engmaschig kommunizieren, dann sind die besser geschult. Wir wissen viel besser Bescheid, was bei denen los ist. Wir können Nebenwirkungen schnell abfangen. Wir können Probleme schneller abfangen. Und es zahlt sich dann eben im längerfristigen Verlauf aus, dass der Patient dann von der Betreuung nicht mehr so intensiv ist. Das ist wie so eine Investition sozusagen.
Das kann ich gut nachvollziehen, weil gerade am Anfang ist es ja tatsächlich so, dass man doch viel nachjustieren hat, ne? Oder?
Ja, und da wollte ich auch noch ergänzen, also apropos zum Beispiel Nebenwirkungen, ein Tool, was da auch in der App noch enthalten ist, ist so ein Dokumentencenter. Der Patient kann alles Mögliche hochladen oder einfach mit seinem Smartphone ein Foto machen, zum Beispiel von kutanen Nebenwirkungen, von Injektionstherapien. Und dann haben wir einfach ganz schnell auch ein Bild vor Augen, zusätzlich zu dem, was er uns beschrieben hat. Ja, natürlich könnte er uns auch ein Foto per E-Mail schicken, aber das ist ja datenschutztechnisch, kommt das ja einer Postkarte gleich. Myerlink ist ein zertifiziertes Medizinprodukt nach den höchsten Datenschutzstandards. Diesen Raum wollen wir unseren PatientInnen natürlich auch bieten.
Also ein geschützter Raum. Aber ich möchte noch mal auf eine Sache eingehen, die hatten Sie schon erwähnt. Das wäre aber auch eine Frage gewesen, die ich gehabt hätte, weil es ist ja letztlich schon auch eine Art medizinischer Beratung. Also man steht ja auch als, sagen wir mal, Arzt, der sowas anbietet, irgendwo in der Verantwortung. Aber Sie sagten, das ist dann auch alles dokumentiert und geht auch in die Akte des Patienten dann? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie läuft die medizinische Dokumentation? Also wie kriegen auch, sagen wir mal, Leute, die jetzt vielleicht unabhängig von Ihnen beiden dann den Patienten sehen mit, dass sie irgendwie die Medikation geändert haben oder was die letzte Anordnung war an den Patienten?
Ja, genau. Also die App oder das System ist in der Lage, diesen bundeseinheitlichen Medikationsplan einzulesen und dann auch die Veränderungen sozusagen auszugeben. Aber sozusagen diese Anbindung an das Kliniksystem, die haben wir tatsächlich aktuell noch nicht. Das heißt, wir müssen so dann, wie wir das aber ja auch, wenn er eine E-Mail geschrieben hat und wir die beantworten oder wenn wir einen Anruf beantwortet haben, müssen wir in unser Sprechstundensystem das dokumentieren, welche Kommunikation gelaufen ist. Wenn es schon in so einem schriftlichen Chat ist, ist das dann Copy-Paste.
Ja.
Und das Ziel ist natürlich, weil das eben Mehrarbeit ist, die technisch lösbar eigentlich ist, dass das automatisiert rübergeht ins Kliniksystem. Aber da sind wir natürlich dann bei uns an der Charité, in anderen Kliniken dann an das jeweilige IT-System gebunden, dass dort Kapazitäten eben geschaffen werden, das dort reinzufüttern. Das ist technisch überhaupt gar kein Problem. Es scheitert dann manchmal so ein bisschen an dem Willen der eigenen IT-Abteilung.
Ja, sag mal so, es ist natürlich schon eine der, ja, sagen wir mal, wesentlichen Punkte, dass man sowas auch ins Klinikinformationssystem einpflegt und bekommt.
Auf jeden Fall.
Ja. Also die Schnittstellenproblematik ist ja eigentlich bei allen externen Lösungen immer so, wo dann die IT auch anfängt, einem das Leben schwer zu machen. Das ist ja nicht so immer ein Spaß, ne? Wenn man sagt, ich möchte jetzt da gerne was Externes angebunden haben, machen ja die meisten.
Wobei man ja einen großen Willen sieht, ganz global gesprochen, unsere Gesundheitsversorgung zu digitalisieren, und auch die Charité hat sich das groß auf die Fahne geschrieben, und die braucht natürlich auch Pilotprojekte, die erstmal als Insellösungen starten, die aber hier vorreiten, und da werden wir schon auch gehört und gefragt, weil man muss es erstmal an wenigen Patienten eben sozusagen auch testen, nicht nur von PatientInnenseite, aber auch von der Anwenderseite, wie geht das, wie setzt man das um, und natürlich sind da auch am Anfang ein paar Stolpersteine zu überwinden, aber wir hoffen natürlich, dass wir die Arbeit, die wir hier investieren, wirklich die Versorgung unserer Myasthenie-PatientInnen verbessern, und das ist auch als modular dann, also gedacht ist, auf andere Erkrankungen zu übertragen, und sind da auch im Gespräch.
Das ist auch was mich interessiert. Aber bevor wir darauf eingehen, über die Übertragbarkeit, würde ich mich doch nochmal ganz gerne informieren, wie die Akzeptanz bei der Patientenseite ist. Also Ihre, das spüre ich, ist große Begeisterung, also damit auch besser steuern zu können. Was sagen denn die Patienten dazu? Sie haben das ja wahrscheinlich in Studien auch getestet und haben die Therapiezufriedenheit oder die Anwendungszufriedenheit abgetestet. Wie war das auf der Gegenseite?
Genau, also wir haben zum einen eben letztes Jahr eine Studie durchgeführt über 12 Wochen und haben hier die Adhärenz gemessen, wie häufig wurden denn die Fragebögen beantwortet, lässt sich das überhaupt gut messen, was wir zu messen gedenken, das war sehr hoch, also die haben Adhärenzraten von knapp 90% erreicht für die Fragebögen und die Variables. Wir haben aber eben auch eine Nutzerzufriedenheit erhoben, die war in der Studie auch sehr gut. Und dann ist ja immer, finde ich, fast noch wichtiger, das sozusagen in der Real World zu testen. Mhm. Und wir haben seit Anfang diesen Jahres, seit Anfang 2024, die App in einer reinen Self-Monitoring-Variante den DMG-Mitgliedern zur Verfügung gestellt. Haben sich knapp 170 Patienten die App runtergeladen und bei denen haben wir jetzt auch eine Nutzerumfrage gemacht. Und hier würden über 80% die App weiterempfehlen und fanden auch Handhabung und Nutzbarkeit gut. 40% haben zum Beispiel gesagt, es hilft ihnen auch dann in der Sprechstunde selbst besser ihre Symptome berichten zu können. Und das ist natürlich auch ein großes Ziel. Ich meine, eine digitale Anwendung soll nicht den persönlichen Kontakt ersetzen, aber einfach eine Unterstützung dann auch im persönlichen Kontakt sein und den effektiver zu machen. Und ein Myasthenie-Patient sitzt ja dann vor einem und muss die letzten Wochen und Monate wiederholen. Und das ist oft sehr schwierig. Und wenn man dann eben da sitzt und so etwas aufruft, sei es jetzt vielleicht nur den PDF-Ausdruck vom Patienten anschaut oder wir haben eben dann auch die Möglichkeit, da auf ein Webportal reinzugehen, dann hat man einen viel besseren Überblick, dann auch Therapieentscheidungen zu treffen. Mhm. Und eine Sache, die vorhin auch schon mal anklang, wie schaut man da so rein? Wir haben auch noch so ein, es läuft jetzt auch mit, der Myolink Co-Pilot, das ist dann eine Anwendung, die auch die Niedergelassenen nutzen sollen. Soweit ihre Eingangsfrage sozusagen, wir sind die Spezialisten, aber die Patienten haben auch immer einen niedergelassenen Neurologen in der Regel vor Ort und der soll mit in die Behandlung einbezogen werden. Der hat dann vielleicht mehr so eine beobachtende Rolle, aber kann auch in diese Daten reinschauen und das wird eigentlich auch in der Diskussion gut angenommen. Also ist jetzt noch nicht breit ausgerollt, aber so von der Idee her ist das was, was wir unbedingt weiter verfolgen wollen.
Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie so die Persistenz ist. Ich habe auch mal eine Zeit lang mit so digitalen Applikationen gearbeitet, nicht so, also modern jetzt, das war meistens Desktop-basiert, aber wir haben natürlich die Beobachtung gemacht, so nach 6 Monaten lässt die Begeisterung für diese technische Dokumentation bei Patienten nach. Überblicken Sie das schon oder ist es noch zu jung, das System?
Ja, also es ist ein bisschen jung noch. Unsere Studie, die ging über 3 Monate, da war die Adhärenz wirklich
in den ersten
sehr,
Monaten
sehr,
ist
gut,
meistens sehr gut. Genau ja.
Diese Self-Monitoring-Variante, die läuft jetzt seit Februar, jetzt haben wir November. Da haben schon auch ein paar wieder aufgehört, die App zu nutzen. Das konnte man dann in der Nutzerbefragung auch sehen. Was wir noch gemacht haben oder was wir weiterhin machen, ist, dass wir an der Charité Patienten, die auf den neuen Therapien sitzen und die sehr beratungsintensiv sind, dass die auch die App haben. Mhm. Und da sehen wir schon, also wir wollen auch gar nicht, dass unsere Patienten, wenn es ihnen gut geht, dauernd diese App nutzen, also dauernd ins Spirometer pusten und immer ihre Scores ausfüllen. Es kann für uns auch durchaus so sein, dass sie das so ein bisschen punktuell, so jetzt habe ich ein Problem, dann mache ich mal wieder eine Spirometrie und fülle meinen Score aus. Wir bitten die natürlich darum, gerade am Anfang von neuen Therapien, dann erstmal da so ein bisschen kontinuierlich mitzumachen. Und es ist für uns aber auch in Ordnung, wenn es den Patienten dann besser und stabiler geht, dass sie dann nicht jede Woche ihren Score ausfüllen. Und unsere Erfahrung an der Stelle ist, die kommen dann wieder in die Nutzung, wenn sie das wieder brauchen. Also es ist auch sozusagen so eine need-basierte Nutzung möglich.
Haben Sie denn schon mal durch den Gebrauch der App zum Beispiel auch eine, ich sag's jetzt mal platt, eine Krise verhindert? Also dass Sie im Vorfeld dann doch schon gesehen haben, wow, der schmiert ab, wir müssen unbedingt was tun, den einbestellen. Also hat es auch so einen Rescue-Effekt, die App?
Das ist natürlich unsere ganz große Hoffnung und Hypothese, mit der wir auch rangehen und die wir natürlich auch nutzen, um mit Krankenkassen, mit Payern dann am Ende zu sprechen. In unserer kurzen Studie, wird auch bald publiziert, aber kann man schon mal vorwegreißen, konnten wir das jetzt noch nicht zeigen, aber auch einfach der Zeitraum zu kurz von 12 Wochen. Deswegen starten wir jetzt länger ausgelegte Studien, in der wir das zeigen wollen. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass wir also da Verschlechterungen vorausgreifen können, einfach näher dran sind. Auch, es kann man auf oft Probleme auf, die gar nicht so direkt mit der Myasthenie zu tun haben, dann nur indirekt, wo wir aber trotzdem beratend tätig waren. Also tatsächlich Patienten aus der Reha zum Beispiel uns geschrieben haben oder von einer Fußoperation und hier nochmal zur Anästhesie beraten haben. Und da wissen wir ja, dass das alles auch Punkte sind, wo es zu Komplikationen kommen kann. Und
manchmal ist es ja auch die simple Frage, was darf ich einnehmen? Ne? Das ist ja auch, das kommt dann auch über die App, kann beantwortet werden. Genau. Darf ich Penicillin nehmen für die Erkältung oder?
Genau, ich komme gerade vom Frauenarzt, hat mir ein Antibiotikum verschrieben, ist das in Ordnung? Und dann kostet es ja auch nicht viel Zeit, kurz zu sagen, ja, machen Sie das.
Ja, das ist natürlich schon sehr, sehr praktisch. Erlauben Sie mir auch nochmal, dass ich natürlich nochmal auf dieses Problem, was wir generell haben mit Smartphone-Nutzung bei älteren Patienten eingehe. Ich meine, Myasthenie-Kollektiv ist ja jetzt nicht nur jung, ja, klar, die gibt's natürlich auch, aber viele sind ja doch nach epidemiologischen Daten sogar eher älter, ne, in Deutschland, habe ich zumindest, glaube ich, auch von Ihnen gelesen, da von den epidemiologischen Erhebungen. Wie kommen die denn mit solchen neuen Innovationen zurecht?
Erstaunlicherweise sehr gut. Also natürlich ist das Digitale nicht für jeden etwas, aber in unserer Studie zum Beispiel war der älteste Patient 82 und der hatte wenig Fragen, der kam da gleich super damit zurecht und unserer Erfahrung nach hat das nicht so viel mit dem Alter zu tun. Ich meine, es können ja auch mal Angehörige sein oder so, die App mit nutzen. Im Gegenteil, ich sehe auch manchmal, die haben durchaus wieder mehr Zeit, ältere Menschen, sich dann auch gleich mit sowas zu beschäftigen und finden das ganz interessant. Genau, es gibt nicht die eine Lösung, die wirklich für alle passt.
Aber Sie haben jetzt auch nicht irgendwie Widerstände in dem Kollektiv beobachtet, oder?
Also es gibt sicherlich Einzelne, die sagen, für mich ist das nichts. Also wir bieten es zum Beispiel allen auf den neuen Therapien an und da gab es dann schon Einzelne. Aber das waren jetzt nicht nur Ältere, das gab es auch Jüngere, die sagen, nee, will ich nicht oder möchte ich nicht mitmachen. Aber das sind sehr wenige, muss man sagen. Die meisten sagen, ja super, mache ich gerne mit, mache ich sofort. Es gibt dann auch so ein paar Dinge, die man noch adjustieren kann. Also Myasthenie-Patienten haben ja häufig Doppelbilder. Das heißt sozusagen so kleine Texte auf dem Smartphone dann lesen, ist durchaus vielleicht mal schwierig. Da kann man die Schriftgröße ein bisschen anpassen. Und wir arbeiten auch daran, was für manche, gerade ältere Patienten, die Nutzung erleichtert, dass es auch auf dem Tablet verfügbar ist. Also nicht nur auf dem Smartphone, weil da ist alles größer.
Ja, klar.
Und das hilft dann schon. Ansonsten würde ich aber Frau Lehnerer zustimmen, dass es auch für uns erstaunlich ist, aber sozusagen viele von den älteren Patienten haben da gar keine Berührungsängste.
Okay, jetzt noch auch eine Frage, das hatten Sie vorhin schon angesprochen, die Übertragbarkeit auf andere Erkrankungen. Da hatten Sie ja schon mal so einen Ausblick gegeben. Gibt es noch andere Indikationen, wo diese Plattform Sinn machen könnte?
Ich denke, es ist allgemein sehr gut für seltene Erkrankungen geeignet, weil da die Patientinnen Spezialisten brauchen. Und die häufig einfach auch nicht so in der unmittelbaren Umgebung sind. Wo es aber oft auch reicht, wenn sich der Spezialist aus der Ferne eine Meinung bilden kann, eben mit so ein paar Zusatzparametern und idealerweise eben auch jemand vor Ort mit eingebunden ist. Da fallen uns allein in der Neurologie schon einige ein. Zum Beispiel jetzt, wir dienen auch die CDP-Sprechstunde, das ist so vielleicht das Nächste, wo wir dann hingehen. Was uns in der Entwicklung am Anfang ganz, ganz wichtig war, es gibt ja manche Lösungen, die sind auch generisch, aber nichts hat so richtig auf die Myasthenie gepasst. Und unserer Erfahrung nach muss das, was der Patient dann da benutzt, auch auf seine Erkrankung passen. Das fängt schon an mit den Scores, die da drin sind, aber auch vielleicht irgendwie externe Devices, die auf seine Erkrankung zugeschnitten sind. Und wenn wir das auf eine andere Erkrankung übertragen, müssen dann natürlich andere Scores rein, aber vielleicht auch andere Zusatzhilfsmittel, weil der Patient muss bestmöglich seine Symptome da irgendwie wiederfinden. Das gelingt nie hundertprozentig, er muss sich den annähern. Das heißt, ist zwar modulbasiert, wir können unsere Grundmodule nutzen, aber wenn man in eine andere Erkrankung geht, muss man die auch wieder spezifisch und gut erfassen können.
Das heißt, das wird es jetzt erstmal für die Myasthenie geben und weiterentwickelt werden. Ich meine, das war total interessant, diese Einblicke zu kriegen. Ich meine, ich muss diese Frage jetzt noch stellen. Sehen Sie denn eine Möglichkeit, dass das finanziert wird, auch durch die Krankenkassen? Also das ist ja wahrscheinlich auch das Ziel, ne, dass Sie irgendwie doch eine DiGA bekommen und die auch verschreibungsfähig wird im Kontext der Myasthenie. Oder sehe ich das falsch?
Ja, also eine DiGA löst das Problem leider nicht, weil die DiGA vergütet ja nur in Anführungsstrichen die App, die der Patient dann nutzt und die größeren Kosten, die eigentlich anfallen oder mit eben Kosten, die anfallen, ist ja die Arztzeit, die dahinter sitzt, dann eben schon auch Menschen, die den Patienten dann behandeln und das ist aktuell in der aktuellen Versorgung nicht dargestellt. Ja, aber übrigens auch nicht, wenn wir eine E-Mail beantworten oder so, es ist einfach...
Ja, es ist gar nicht dargestellt.
So. Und ich hoffe aber, wenn man sich so die allgemeinen Bewegungen anschaut und das verfolgen wir natürlich auch mit großem Interesse, dass die Medizin hoffentlich dahin geht, erstens Spezialisierung zu fördern und dann aber auch zu vergüten. Das Telemonitoring, das gibt es jetzt eine erste Indikation, die Herzinsuffizienz, wo das Telemonitoring vergütet wird und hoffentlich eben auch ausgeweitet wird. Bis dahin sind wir mit den Krankenkassen immer in Kontakt. Zum Beispiel haben wir gerade einen Innovationsfondsantrag mit der Techniker-Krankenkasse eingereicht. Also die Krankenkassen sehen da auf jeden Fall auch die Need und bis dahin finanzieren wir uns projektbasiert.
Okay, also muss ich auch lernen, das Stichwort ist Telemonitoring und nicht DiGA in dem Kontext, was Sie eigentlich entwickelt haben. Bleibt mir eigentlich nur Ihnen wahnsinnig viel Glück zu wünschen, dass das wirklich klappt, dass da also eine Gegenfinanzierung auch kommt und dass dieses Telemonitoring, was ich extrem sinnvoll fand, jetzt nachdem ich auch die Einblicke da persönlich bekommen habe, dass das sich etabliert. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Kommen.
Danke auch.
Vielen Dank.
Und damit wären wir wieder am Ende unseres Podcasts Nervennahrung, dem Infopodcast von Neurologen für Neurologen. Wenn Ihnen, euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns bitte weiter. Diese und weitere Folgen rund um das Thema der Neurologie findet ihr auf den gängigen Podcast-Portalen. Mein Name ist Matthias Meurer und ich wünsche euch eine gute Woche. Bis dahin.